Rot-Weiß-Rot, Podcast des Auslandsösterreicher Weltbundes AÖWB.
Diese Folge des Rot-Weiß-Rot-Podcasts wurde bis zum 31. August erstellt. Nachfolgende Entwicklungen der Nachrichtenlage konnten daher nicht berücksichtigt werden. Österreichs Bevölkerung wächst und wird älter. Österreichs Bevölkerung wächst und wird zugleich immer älter. Rund 9,1 Millionen Menschen leben in der Alpenrepublik. Das sind um rund 125.000 Personen mehr als im Jahr 2021. Der stärkste Anstieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Bevölkerung wuchs dabei ausschließlich durch Zuwanderung. Rund ein Fünftel der in Österreich lebenden Personen sind nicht in Österreich geboren. Allein 67.000 ukrainische Staatsangehörige kamen in den letzten 18 Monaten ins Land. Die meisten Menschen in Österreich leben in Wien. Die Bevölkerung ist in der Bundeshauptstadt in den vergangenen Jahren auf fast 2 Millionen Personen gewachsen. Auch hier spielt der Zuzug aus dem Ausland eine wesentliche Rolle. Dahinter folgen dann Nieder- und Oberösterreich und die Steiermark. Das bevölkerungskleinste Bundesland ist das Burgenland mit 300.000 Menschen. Zum Vergleich dazu, knapp 600.000 Österreicher leben derzeit im Ausland. Das sogenannte 10. Bundesland ist damit etwas größer als Salzburg oder Kärnten. Die Interessen für diese große Gruppe vertritt der Auslandsösterreicher Weltbund. Dazu Präsident Werner Götz.
Während früher unsere Landsleute in der Regel für immer ausgewandert sind, ist heute der Wechsel zwischen Österreich und Ausland zunehmend die Regel. Deshalb ist es für uns als Weltbund ganz entscheidend, die Verbindung dieser Menschen mit der Heimat zu stärken und ihnen vor allem auch die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft zu ermöglichen. Dafür setzen wir uns bei allen politischen Entscheidungsträgern ein.
Was die Bildung der Bevölkerung betrifft, macht die Statistik Austria einen langfristigen Trend zu höheren Qualifikationen aus. Den größten Wandel gibt es bei den Frauen. Nur noch knapp 28% der Frauen haben lediglich einen Pflichtschulabschluss, verglichen mit 73% im Jahr 1971. Zugleich hat sich der Anteil von Hochschulabsolventinnen unter den Frauen von 1% auf 16,3% erhöht. Ein paar Zahlen noch am Schluss. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung stieg seit 2011 von 41,8 Jahren auf 43,2 Jahre an. Der Anteil der über 65-Jährigen ist auf fast ein Fünftel gestiegen. Hohe Inflation lässt Österreich nicht mehr los. Seit Monaten liegt die Inflation in Österreich deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Wegen langsam sinkender Preise für Treibstoffe, Haushaltsenergie und Lebensmittel ist die Teuerung zwar niedriger als zu Jahresbeginn, im August stieg sie aber wieder leicht auf rund 7,5% an. Und so schnell wird die Inflation nicht auf ein gewohntes Niveau zurückkehren. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr etwa meint:
Die Inflation bleibt hartnäckig hoch. Im Jahresverlauf rechnen wir mit einer Teuerungsrate von 7,5%. Die sogenannte Headline-Inflation, also die gesamte Verbraucherpreisinflation, geht bis Ende des Jahres kontinuierlich zurück. Im Dezember dann steht vielleicht sogar schon ein Vierer vor der Jahresinflationsrate.
Wirtschaftsminister Martin Kocher und Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP unterstreichen in ihren Statements immer wieder die Entlastungen für die Bevölkerung. So werden zahlreiche Sozialleistungen wie etwa die Familienbeihilfe oder diverse Absatzbeträge automatisch an die jährliche Teuerung angepasst. Pensionen steigen heuer um 9,7%. Zudem habe man die Kaufkraft durch Maßnahmen wie die Strompreisbremse gestärkt. Dadurch sei die Inflationsrate nicht ganz so entscheidend, so der Tenor in der Regierung. Eine von SPÖ und FPÖ immer wieder ins Spiel gebrachte Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel hält Finanzminister Brunner für nicht unbedingt wirksam, weil sie möglicherweise nicht an die Kunden weitergegeben werde. Erklärt wird die im Unterschied zu anderen Ländern höhere Inflationsrate auch gerne mit der Zusammensetzung des Warenkorbs, also jenem Bündel an Produkten, mit denen die Teuerung berechnet wird. Finanzminister Brunner dazu:
Wenn wir den deutschen Warenkorb hätten, was natürlich eine theoretische Diskussion ist, hätten wir um einen Prozentpunkt niedrigere Inflation. In Österreich ist der Warenkorb ganz stark von Dienstleistungen aus der Hotellerie, aus der Gastronomie, die hier ein stärkeres Gewicht einfach auch haben, getrieben. Zum Zweiten natürlich auch die Preissteigerungen bei den Dienstleistungen. Hier finden sich natürlich auch die hohen Lohnabschlüsse wieder. Das ist gut für die Kaufkraft auf der einen Seite. Darum ist natürlich die Kaufkraft in Österreich und dadurch auch das reale Haushaltseinkommen so hoch im europäischen Vergleich, aber hat natürlich auch Folgeeffekte für die Arbeitskosten.
Österreich verzeichne aber auch mehr Wirtschaftswachstum, was die Preise treibe, sagt Wirtschaftsminister Kocher. Die rückläufigen Energiepreise und Erzeugerpreise würden letztlich beim Endkunden ankommen. Das dauere aber seine Zeit. Eine Preiskommission, wie von der Opposition und Arbeitnehmervertretern gefordert, lehnt der Minister ab. Allerdings hat die Regierung einen besonders strengen Blick auf die Stromkonzerne. Diese müssen die hohen Zufallsgewinne aufgrund der gestiegenen Energiepreise zum Großteil an den Staat abliefern. Mehrfach drohte Bundeskanzler Karl Nehammer den Stromerzeugern recht unverhohlen, sollten die sinkenden Großhandelspreise nicht bald an die Kunden weitergegeben werden. Noch vor dem Sommer legte die Regierung zudem ein neues Maßnahmenpaket gegen die Teuerung vor. Profitieren sollen finanziell schwächer Gestellte, insbesondere Familien mit Kindern. Weitere Maßnahmen wie etwa das Aussetzen der Kostenerhöhungen bei der Autobahnvignette und beim Klimaticket sind geplant. Die Reaktionen fielen zwiespältig aus. Einerseits begrüßten NGOs und Opposition die Maßnahmen, andererseits wurden sie als zu gering beurteilt. Bemängelt wurde vor allem, dass damit die Ursache der Teuerung nicht bekämpft werde. Das Thema Inflation wird Österreich also noch eine ganze Weile begleiten. Neutralität Österreichs im Zentrum der Sicherheitsdebatte. Der Krieg in der Ukraine befeuert die Sicherheitsdebatte in Österreich. Zwar wird die immerwährende Neutralität von der Bundesregierung nicht in Frage gestellt, Denkverbote darüber, wie die Sicherheit des Landes am besten gewährleistet werden kann, seien aber unangebracht, meinen etwa die NEOS. Fix ist jedenfalls die Beteiligung Österreichs an der europäischen Luftverteidigungsinitiative Sky Shield. Dagegen läuft vor allem die FPÖ Sturm. Sie spricht von einer verheerenden neutralitätspolitischen Entscheidung. Ein Argument, dem Bundeskanzler Karl Nehammer nichts abgewinnen kann.
Ich persönlich als Bundeskanzler eines neutralen Landes habe mich sehr gefreut, dass auch die Schweiz dieser Initiative folgt und damit auch sichergestellt ist, dass man alle die eines Besseren belehren kann, die jetzt in dieser Sicherheitsdebatte auf einmal wieder die Neutralität als parteipolitisches Argument vorschieben, um eben solchen Initiativen nicht beizutreten, weil sie meinen, die Neutralität sei gefährdet. Das ist nicht der Fall.
Österreichs Sicherheitsstrategie stammt aus dem Jahr 2013. Seitdem ist viel Wasser die Donau runtergeflossen. Die geopolitische Lage hat sich seit dem Überfall der Russen auf die Krim 2014, spätestens aber mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, dramatisch verändert. Die Bundesregierung will daher die Sicherheitsstrategie unter dem Überbau der Neutralität überarbeiten. Eine erste Runde mit Regierungsvertretern, Parlamentsparteien und Experten fand bereits statt. Bis in den Herbst hinein soll der neue Entwurf erarbeitet sein. Im Dezember soll der Nationalrat darüber entscheiden. Wie die künftige Strategie unter dem Überbau der Neutralität aussehen wird, ist offen. Neben der Landesverteidigung, die wieder mehr ins Zentrum rücken soll, ist der Regierung vor allem die Energieunabhängigkeit von Russland wichtig. Fest steht, Österreich pflegt traditionell enge Beziehungen zu Russland und man tut sich schwer, diese ähnlich restriktiv zu kappen, wie andere europäische Länder es tun, vor allem wirtschaftlich. Noch im August bezog Österreich beispielsweise knapp 40% seines Erdgases aus Russland. Auch in der Bevölkerung gibt es offenbar gar nicht so wenige Österreicher, die Sympathien für den russischen Angriffskrieg hegen. Wie sonst ist zu erklären, dass immer wieder Autos mit ukrainischem Kennzeichen mit russischen Propagandasymbolen beschmiert werden und die Anzeigen dazu im Sande verlaufen. Letztlich zeichnet das alles ein desaströses Bild Österreichs im Ausland. Nach Ansicht des britischen Magazins The Economist ist Österreich hinter Ungarn gar der zweitwichtigste Handlanger des russischen Präsidenten in Europa. Kritisiert wird vor allem, dass sich Österreich auf seine Neutralität berufe, sich weitgehend aus dem Geschehen heraushalte und der Ukraine nur wenige Hilfe anbiete. Wie kompliziert der Umgang mit Neutralität allerdings sein kann, zeigt gerade der dort stattfindende Krieg. Während Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die NEOS eine aktive Rolle des Bundesheeres bei der Entminung von zivilen Bereichen der Ukraine, wie etwa vor Wohnhäusern, Schulen und landwirtschaftlichen Flächen fordern, blockt die ÖVP ab. Österreichische Soldaten in einem Kriegsgebiet, niemals, so Nehammer. Stattdessen will man eine auf Minenräumung spezialisierte internationale Hilfsorganisation mit 2 Millionen Euro unterstützen. Neutral sein heißt nämlich nicht, dass wir uns zurücklehnen und wegsehen, ergänzt Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Klar gegen einen Entminungsdienst in der Ukraine durch österreichische Soldaten ist auch die FPÖ. Ein solches Vorgehen würde aus ihrer Sicht der österreichischen Neutralität widersprechen. Selbst die Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Parlament hatte die FPÖ mit Hinweis auf die Neutralität abgelehnt und geschlossen den Sitzungssaal verlassen. Auch einige SPÖ-Mandatare hatten den Saal verlassen, offiziell freilich aus anderen Gründen. Die immerwährende Neutralität Österreichs scheint also Common Sense in der heimischen Innenpolitik zu sein. Wie Österreich mit seiner Neutralität umgeht, wird ein zentraler Punkt der künftigen Sicherheitsdebatte sein.
Rot-Weiß-Rot, Podcast des Auslandsösterreicher Weltbundes AÖWB.
Wohnen wird auch in Österreich immer teurer. Im internationalen Vergleich galt Österreich immer als günstiges Land zum Wohnen. Zwar sind die Preise für Eigentum in den vergangenen Jahren nicht nur in den Städten stark gestiegen, die Mieten blieben trotzdem leistbar, selbst in der Millionenstadt Wien. Das hat sich zuletzt vor allem wegen der hohen Inflationsrate und des fehlenden Wohnraums deutlich verändert. Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher leiden daher unter den hohen Wohnkosten. Besonders stark trifft es Personen, die zur Miete wohnen. Bei 16% von ihnen übersteigt der Wohnkostenanteil am Haushaltsbudget gar schon die 50%-Marke. Weniger stark wird die Belastung laut Integralumfrage von Personen wahrgenommen, die im Eigentum wohnen. Ein Blick auf die Statistik verdeutlicht das Problem. Demnach kostet die durchschnittliche Mietwohnung mit 70 Quadratmetern rund 1.000 Euro. In Wien, Tirol, Vorarlberg und Salzburg sind bis zu 1.150 Euro fällig. In den übrigen Bundesländern sind es zwischen 700 und 850 Euro. Nur Gemeindewohnungen bleiben weiterhin gut leistbar. Derzeit liegt der Richtwert in Wien in der besten Kategorie bei 6,67 Euro. Zuschläge exklusive. Dabei waren die Mieten erst im April um 8,6% gestiegen. Dieses Plus ist zwar an die Jahresinflation gekoppelt, trotzdem hätte die Gemeinde Wien für jene 100.000 Gemeindewohnungen, bei denen sie der Vermieter ist, darauf verzichten können. Insgesamt fallen in Wien ca. 220.000 Wohnungen unter den Richtwert Mietzins. Vor allem Altbauwohnungen sind davon betroffen. In Graz etwa erhöhte die Stadt unter Führung der KPÖ die Mieten der Gemeindewohnungen um nur 2%. Wünschen der Opposition und der Gewerkschaft nach einer Mietpreisbremse erteilte die ÖVP lange Zeit eine Absage. Letztlich verständigte man sich innerhalb der Koalition aber über den Sommer auf ein Modell für einen Mietpreisdeckel. Dieser soll den Anstieg der Mieten für die kommenden 3 Jahre auf maximal 5% beschränken. Geht es nach den Wünschen der Regierung, soll die Mietpreisbremse alle gesetzlich geregelten Mietverhältnisse erfassen, also auch Mieten im geförderten Wohnbau sowie bei Kategorie- und Richtwertmieten. Laut dem grünen Juniorpartner würde die Bremse somit 3/4 aller Mietverhältnisse in Österreich umfassen. Nicht umfasst sind jedoch jene rund 425.000 Haushalte am freien Markt. Deutlich gegen den Bund hatten sich vor dem Sommer die ÖVP-geführten Länder Vorarlberg und Tirol gestellt. Sie forderten vehement Maßnahmen, um die Leistbarkeit des Wohnens in Westösterreich zu verbessern. So soll die Kreditvergabe gelockert werden, Grunderwerbssteuer und Grundbuchgebühr sollen beim ersten Eigentum fallen, auch steuerpolitische Erleichterungen werden gewünscht. Um die Lebenshaltungskosten etwas abzufedern, gehen die Bundesländer daher eigene Wege. In Wien erhalten ab September einkommensschwache Gruppen 200 Euro Wohnunterstützung. 245.000 Wienerinnen und Wiener werden davon profitieren. Geholfen wird auch, wenn der Verlust der Wohnung droht. Zudem gibt es 200 Euro Wohnbonus für fast alle Haushalte, je nach Einkommensgrenze. In Niederösterreich wurde ein Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen. Die erste Person im Haushalt bekommt demnach 150 Euro als Einmalzahlung. Für jede weitere gibt es 50 Euro zusätzlich. In Kärnten gibt es für bestimmte Bevölkerungsgruppen 300 Euro zur Abfederung der Teuerung. Die Symptome werden damit zwar bekämpft, an der Ursache der hohen Inflation ändert das aber nichts. Heimischer Kultursommer war voller Höhepunkte. Wer kennt sie nicht? Die Wiener Staatsoper, den Musikverein, das Neujahrskonzert, die spanische Hofreitschule, die unzähligen Museen. Dass Österreich eine Kulturnation ist, wird einem vielleicht oft erst dann bewusst, wenn man längere Zeit im Ausland lebt und Kultur nicht allgegenwärtig ist. Daher möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe des Rot-Weiß-Rot-Podcasts auch einen Überblick über die wichtigsten kulturellen Höhepunkte des Landes geben. Was wäre ein Kultursommer ohne Salzburger Festspiele? Diesmal unter dem Motto »Die Zeit ist aus den Fugen«. Zu den Höhepunkten zählten etwa die Bühnenfassung des Haneke-Films »Amour«, die Neuproduktion der Verdi-Oper »Falstaff« und Lessings »Nathan der Weise« auf der Pernerinsel. Alle Augen waren natürlich auf das neue Jedermann-Duo Michael Mertens und Valerie Pachner gerichtet. Sie wurden in der Neuinszenierung in eine düstere Welt der Klimakrise hineinversetzt, die wohl gar nicht so weit in der Zukunft liegt. Begeisterungsstürme löste diese Inszenierung allerdings nicht aus. An den Gestaden des Bodensees hob derweil die Butterfly wieder ab. Puccinis Opernspektakel war auch im zweiten Jahr der Höhepunkt der Bregenzer Festspiele. Die Wiederaufnahme der Inszenierung von Andreas Homoki wurde umjubelt gefeiert. Im Festspielhaus erfreuten sich die Gäste an Verdis Ernani. Die etwas leichtere Muse küsste im Burgenland die Besucher auf der Seebühne von Mörbisch. Dort sorgte das ABBA-Musical Mamma Mia für Unterhaltung, während im benachbarten Römersteinbruch St. Margareten mit Carmen ein beliebter Klassiker auf dem Programm stand. Bereits in die 30. Saison ging das Theaterfest Niederösterreich an insgesamt 19 Spielorten. Der Bogen spannte sich dabei von den Sommerspielen Melk über die Festspiele Berndorf und die Burg Gars bis hin nach Perchtoldsdorf und Retz. Standing Ovations gab es etwa für die Uraufführung eines Auftragswerks von Peter Turini bei den Raimundspielen Gutenstein. Dabei wurde das Raimundwerk »Es muss geschieden sein« in den Kontext des Revolutionsjahres 1848 gerückt. Immer einen Besuch wert ist auch Grafeneck unter der künstlerischen Leitung von Rudolf Buchbinder. Dort bildete die traditionelle Sommernachtsgala den Auftakt für ein wie immer abwechslungsreiches Programm im Wolkenturm. Oberösterreich steht im September im Fokus des Brucknerfestes und der Ars Electronica. Während das Klassikfestival unter anderem dem Schicksal von zu Unrecht vergessenen Frauen nachgeht, widmet man sich bei der Ars Electronica heuer dem Thema Wahrheit. Großen Raum sollen dabei die Fragen des Umgangs mit künstlicher Intelligenz einnehmen. Personelle Weichen wurden in Erl gestellt. Startenor Jonas Kaufmann wird der neue Intendant der Tiroler Festspiele. Der 53-Jährige folgt nach der Sommersaison 2024 auf Bernd Löbe. Kaufmanns internationale Bühnenpräsenz soll darunter nicht leiden. Es wird eine zusätzliche Karriere sein, keine alternative Karriere, sagte Kaufmann, der selbst auf der Bühne in Erl stehen will. Bereits jetzt sind die Augen auch auf das Salzkammergut gerichtet. Die Region, bestehend aus 23 Gemeinden in Oberösterreich und der Steiermark, ist 2024 Kulturhauptstadt Europas. Offiziell eröffnet wird das Ganzjahresfestival am 20. Jänner. Bis es soweit ist, wird Österreich seinem Image als Kulturnation noch oft gerecht werden können. Österreichs Fußballteam auf gutem Weg. Österreich ist bekanntlich nicht nur eine Kulturnation, man versteht sich auch als Sportnation. Selbst wenn man abseits des Wintersports nur vereinzelte Weltklasse-Sportler zu bieten hat, so dominiert meistens König Fußball die Schlagzeilen, egal wie gut oder schlecht Österreichs Nationalmannschaft gerade spielt. Derzeit schwimmt die Elf von Teamchef Ralf Rangnick in der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland auf einer Erfolgswelle. Nach Pflichtsiegen gegen Aserbaidschan und Estland rang man den Belgiern ein beachtenswertes 1:1 ab und besiegte schließlich die Schweden 2:0. Damit führt Österreich derzeit die Tabelle der Quali-Gruppe F vor Belgien an. Für das Weiterkommen braucht man mindestens Platz 2. Im Herbst warten die restlichen Spiele. Noch etwas mehr Zeit haben Österreichs Fußballfrauen. Für sie steht 2025 in der Schweiz eine EM auf dem Programm. Die Qualifikationsgegner nächstes Jahr heißen Frankreich, Slowenien, Bosnien und Herzegowina sowie Zypern. Davor stehen aber noch zahlreiche Entscheidungen in traditionell erfolgreichen Wintersportdisziplinen auf dem Programm. Wien erneut lebenswerteste Stadt der Welt. Zum Abschluss noch eine Nachricht, auf die zumindest alle Wiener jedes Jahr gespannt warten und die im Rot-Weiß-Rot-Podcast natürlich nicht fehlen darf. Die österreichische Bundeshauptstadt führt auch heuer wieder die Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt an. In der Wertung der britischen Economist-Gruppe punktete Wien erneut mit hoher Sicherheit, guten öffentlichen Einrichtungen und einem reichhaltigen Kulturangebot. Bewertet wurden 30 Kriterien in den 5 Kategorien Stabilität, Gesundheitsversorgung, Bildung, Kultur und Umwelt sowie Infrastruktur. Wien schnitt in allen Bereichen gut ab. Als einziges Manko wurde der Mangel an großen Sportereignissen gesehen. Bereits 2018, 2019 und 2022 hatte Wien die Spitzenposition in dem Ranking. Dahinter folgen diesmal die dänische Hauptstadt Kopenhagen sowie die australischen Metropolen Melbourne und Sydney. Aber nicht nur in puncto Lebensqualität, auch als Kongressstadt rangiert Wien international ganz weit oben. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Bundeshauptstadt Nummer 1 unter den Kongressstädten weltweit ist. 162 Kongresse und Tagungen fanden im Vorjahr in Wien statt. Als Land liegt Österreich als Kongressausrichter an 11. Stelle weltweit. Zählt man die virtuell abgehaltenen Treffen mit, ist Wien mit 252 Veranstaltungen sogar von Rang 4 auf Platz 2 vorgerückt. Nur in der EU-Hauptstadt Brüssel waren es mehr.
Rot-Weiß-Rot, Podcast des Auslandsösterreicher Weltbundes AÖWB.